Also es war ganz interessant. Also ich habe in Mitte wirklich sehr urban gelebt, große befahrene Straße, kunterbunt. Und das fand ich natürlich auch eine Zeit lang ganz hervorragend. Mit Kindern ändern sich einfach auch die Bedürfnisse. Und als wir nach Hamburg in den Westen zogen, sah mein Sohn mich irgendwann an nach den ersten Wochen und sagte, Mami, hier wohnen so wenig Menschen. Ich habe gerade gesagt, ich hatte eine super Schulzeit. Die Studentenzeit wiederum, was ja bei den meisten Menschen so die Zeit ist, die man so glorifiziert und als ganz traumhaft in Erinnerung hat, das war bei mir zum Beispiel nicht so. Es war einfach eigentlich so, nach so einer MoMA-Woche war ich wie gejetlaggt. So jede zweite Woche hatte ich freitags einen Jetlag eigentlich. Mhm. Weil du dich ja auch wieder dann zurückgewöhnen musst. Dann bist du Montag bis Freitag um 3 aufgestanden. Ich habe ja so azyklisch gelebt. Dann um 10 hatte ich Feierabend, gehe nach Hause und sehe, ach, die anderen Leute gehen gerade zur Arbeit hin. Ich habe jetzt frei.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist die Journalistin und Fernsehmoderatorin Harriet von Waldenfels. Moin, moin.
Hallo Lars, moin.
Du wurdest 1985 in Madrid geboren und bist in Hamburg-Othmarschen sowie Klein-Flottbek aufgewachsen. Nach deinem Studium warst du einige Jahre in der Politikredaktion von N24, dem heutigen Nachrichtensender Welt. Anschließend hast du 5 Jahre lang das ZDF-Morgenmagazin moderiert und bist seit 2024 als Moderatorin des Hamburg-Journals beim NDR zu sehen. Mit deinem Mann und deinen beiden Kindern lebst du in Hamburger Westen. Die derzeit älteste Hamburgerin, Ottilie Reimers, sagte anlässlich ihres 112. Geburtstags, ein Tag ohne Essen könne sie aushalten, ein Tag ohne Nachrichten nicht. Wie ist das bei dir?
Oh Gott, das ist wirklich schön. Ich könnte sogar einen Tag ohne Nachrichten aushalten, gebe ich zu. Denkt man vielleicht gar nicht, aber ab und zu muss es sogar mal sein. Einmal abschalten, einmal einen Tag an was anderes denken, was anderes machen. Doch, kann ich.
Hat man ein anderes Verhältnis zu Nachrichten und Nachrichtensendungen, wenn man selber in diesem Bereich arbeitet?
Ja, ich glaube schon. Weißt du, das Besondere an meinem Job ist ja auch die Frage, wann hat man zum Beispiel Feierabend? Ist jetzt die Beschäftigung mit Nachrichten und was lesen, was hören, sich informieren, ist das dann, weil ich das beruflich mache oder weil es mich privat sowieso interessiert? Das sind ja schwimmende Grenzen. Deshalb, wenn ich auch Nachrichten höre oder lese, denke ich im Zweifel auch eher darüber nach als andere, was ich beruflich draus machen würde. Wie würde ich drüber berichten? Oder wenn ich eine Eilmeldung lese, oh, könnte das vielleicht für mich heute beruflich relevant werden? Berichten wir darüber vielleicht? Solche Sachen. Also, ja, na logo, bin ich da irgendwie schon beeinflusst, ja, klar.
Wann sind denn diese Tage ohne Nachrichten? Ist das klassischerweise im Urlaub oder wenn man auch möglicherweise zu viele schlechte Nachrichten gelesen hat?
Nee, das gar nicht so, sondern eher tatsächlich Urlaub. Also rauskommen, woanders sein, Tapetenwechsel, die Kinder von morgens bis abends um mich rum haben. Das ist, glaube ich, so der beste Faktor, einmal nicht mich mit den Nachrichten beschäftigen zu müssen, weil ich dann einfach auch auf Achse bin. Die Frage nach den schlechten Nachrichten, das kenne ich auch von Kollegen, die sich dann ab und zu zurückziehen und sagen, nee, ich muss jetzt mal hier kurz Pause machen, es wird mir alles zu viel. Das hält sich bei mir ganz gut in Grenzen. Das ist eigentlich in Ordnung.
Und arbeitest du dann nach sozusagen, wenn du 2 Wochen im Urlaub warst, dass du dann nochmal irgendwo in die Tiefe gehst? Oder hängt das möglicherweise auch sehr häufig von den Umständen ab, die passiert sind? Ne?
Ja, genau. Ja, ist wie du sagst. Wobei ist es jetzt, glaube ich, noch nie vorgekommen. Ich weiß nicht, wann ich sowieso das letzte Mal 2 Wochen am Stück im Urlaub war. Aber abgesehen davon, 2 Wochen am Stück, also so lange halte ich dann auch nicht ohne Nachrichten aus. Das ist dann vielleicht eher so tageweise, so punktuell.
Ja. Viele Nachrichten bündeln sich ja und auch der Konsum bei Social Media. Wie oft gehst du da rein und was ist deine bevorzugte Plattform?
Also ich bin bei Instagram, TikTok mache ich nicht, Facebook schon lange nicht mehr. Also Instagram ist schon das, was soziale Netzwerke angeht, was ich, wenn dann das nutze. Aber ich konsumiere mehr, als dass ich es aktiv nutze. Mhm. Also ja, Kollegen in meinem Beruf nutzen das, glaube ich, deutlich mehr. Ab und zu fällt mir dann auf, oh, ich habe ja seit 3 Wochen nichts gepostet, ich könnte ja mal wieder irgendwie schöne Grüße raussenden. Dann mache ich das auch, aber es ist nicht so impulsiv, dass ich jetzt jeden Tag hier nochmal ein Selfie mache und da nochmal was poste und so weiter. Ich gucke mir eher an, was andere machen.
Wie oft guckst du Sachen an, die andere machen? Also ergibt sich das so, wie wenn man früher beim Arzt saß, hat man immer die Zeitungen und Illustrierten gelesen, für die man sich ein bisschen geschämt hat. Jetzt guckt man wahrscheinlich eher ins Handy, ne?
Ja, Klassiker, absolut. Also schon mehrmals am Tag. So zwischendurch, typische Situation, Wartezimmer, auf die S-Bahn warten, mal kurz 5 Minuten überbrücken. Ich habe sogar tatsächlich öfter auch mal ein Buch in der Handtasche, wenn ich S-Bahn fahre, weil ich denke, ach, jetzt habe ich ja 20 Minuten, könnte ich ja mal lesen.
Mhm. Aber und du bist dann die Einzige, ne, in der S-Bahn,
nee,
mit dem Buch?
Finde ich gar nicht, Lars.
Es hat sich ein bisschen entwickelt wieder, ne?
Ja, ich finde, ich sehe erstaunlich häufig auch noch Leute mit einer Zeitung.
Verrückt.
Ja, was wirklich
das?
Verrückt. Also,
die Jüngeren googeln das jetzt.
Ja. Naja, aber wie toll. Also ob nur Zeitung oder Buch. Also ich finde, dafür, dass man eigentlich denkt, heutzutage liest ja keiner mehr irgendwie Buch oder Zeitung. Und wenn dann zu Hause, aber gewiss nicht in der S-Bahn, da bin ich eher positiv überrascht und finde, ab und zu sehe ich das schon noch.
Welchen Leuten folgst du denn, zu denen du dich öffentlich eigentlich normalerweise nicht bekennen würdest? Gibt es so Leute, wo du sagst, ich folge dem, aber ich finde es eigentlich immer ganz komisch, was der da macht?
Ach so, so ein
also
bisschen,
so Essensinfluencern so und so weiter. Also
ja, müsste ich jetzt drüber nachdenken. Ja, ich gucke mir jetzt nicht nur intellektuelle Sachen an, so ist das gut, das ist ja irgendwie Logo. Nee, so ein paar Comedians folge ich, die mir gut gefallen, die ich richtig toll finde.
Wen findest du richtig toll und witzig?
Till Reiners zum Beispiel.
Oh ja.
Also den liebe ich und den habe ich
aber auch erst so vor 1-2 Jahren so richtig entdeckt. Irgendwann hat er mal die Heute-Show vertretungsweise moderiert. Dann habe ich ihn wieder vergessen und jetzt ist er irgendwie so mittendrin bei mir.
Ich finde eher so in den letzten 5-6 Monaten hat es bei ihm nochmal so richtig angezogen, auch mit, dass er Auftritte hatte in anderen Formaten und so ein bisschen mehr im Entertainment Mainstream angekommen ist. Ich gucke mir den aber auch schon länger an, den finde ich großartig. Sowas kann ich mir stundenlang angucken.
Das wird er bestimmt gerne hören. So, dann kommen wir zu den Hamburg-Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Also mir reicht im Grunde immer nur so ein Satz zur Beantwortung. Zum Beispiel, welches ist dein Lieblingspark in Hamburg?
Mein Lieblingspark, auch wenn es vielleicht ein bisschen klischeehaft ist, weil ich im Hamburger Westen wohne, aber ich bin da einfach am häufigsten, ist der Jenischpark.
Es gibt ja auch noch andere Parks, aber das ist schon der Park, der ja am häufigsten genannt wird, auch von Leuten, die im Osten wohnen, von Hamburg. Welches ist dein Lieblingscafé in Hamburg?
Die Patisserie Madeleine in Ottensen.
Ja, schön, toll. Welches ist dein Lieblingstheater in Hamburg?
Ganz klar das Thalia-Theater.
Ja?
Ja. Ich weiß, die meisten sagen dann Schauspielhaus oder eins von den großen Häusern oder was ganz Kleines vielleicht oder so, aber ich bin mit Thalia-Theater groß geworden und lieb's nach wie vor am meisten.
Ja. Gibt's da so Lieblingsstücke? Also guckst du denn eher die Klassiker an? Also ich gehe zum Beispiel jetzt in den Prozess von Kafka, um mal so ein bisschen die mangelnde Schulbildung irgendwie nachzuholen.
Ja, stimmt. Sowohl als auch. Ich habe da mal gesehen, hattest du vielleicht auch Intervention gesehen?
Nee. Habe ich aber viel
Leander
von
Hausmann,
gehört.
Sven Regener. Ich meine, das Stück an sich fand ich leider gar nicht so toll, muss ich jetzt mal sagen. Aber ich gucke mir auch, weil du jetzt fragst nach klassisch oder unkonventionelleren Sachen, sowas gucke ich mir dann da auch an. Ja.
Okay, so, dann kommen wir weiter zu, welches ist deine Lieblingssehenswürdigkeit in Hamburg?
Also wenn ich jetzt Besuch kriegen würde von außerhalb, was würde ich denen zeigen? Auf jeden Fall die Reeperbahn.
Ja?
Ja, wirklich.
Also abends und nachts.
Ja.
Ich finde ja, tagsüber also, ist es ja wahnsinnig langweilig.
Ja, ja,
und
genau.
Grau.
Nein, es lebt
so
schon davon, von der Nacht, von dunkler Himmel und helle Lichter. Aber ich glaube, also nicht, dass ich da jetzt so häufig mehr bin. Ja, ich habe 2 kleine Kinder. Aber einfach, weil es so einmalig ist.
Was fehlt dir denn am meisten auf der Reeperbahn, dadurch, dass du jetzt nicht mehr so häufig da bist?
Nein, ich sage das nur so symptomatisch für, man geht ja jetzt abends nicht mehr so viel aus wie früher, als man noch kinderlos war.
Ja, aber es gab ja die, ich sag mal, es gibt ja so die Gruppierung, die am Hamburger Berg dann morgens um 5 auf allen Vieren rausgekrabbelt ist. Ich war vor 20 Jahren eher so Alberseck und heute noch Thai-Oase. Zum Beispiel.
Dass wir uns da noch nie getroffen haben, ist
verrückt.
Was ein Wunder.
Ja.
Lars.
Ja. Okay. Und wirst du dann weggepfiffen oder kriegst du es ganz gut hin? Also wenn ich da mit ein paar Freunden bin, dann bestellen wir uns immer gegenseitig Lieder, die der andere möglicherweise nicht so richtig gut kann.
Ach
Lost
so.
Ketchup ist zum Beispiel ein Horrorlied.
Oh Gott, das kann ich mir nicht gut vorstellen. Nee, wir haben dann da so zu mehreren immer unsere Lieblingssongs zu essen gegeben, glaube ich.
Ja.
Ich erinnere mich dunkel.
Okay.
Nee, aber ich finde jedenfalls, es ist einmalig und sowas habe ich noch nie woanders gesehen. In dieser Dichte und Enge so viel Amüsement und das finde ich ist schon
ja.
besonders in Hamburg, ja.
Welches ist dein Lieblingswort aus Hamburg?
Ganz klar Moin.
Ja.
Und ganz klar nicht Moin Moin.
Ha, okay.
Riesenunterschied.
Mhm. Ja, schön. Naja, dann habe ich dich schon einmal geärgert hier in diesem
ja.
Gespräch. Aber das macht nichts, da kann ich mitleben. Was auch mit M anfängt, ist dein Geburtsort, Madrid. Das liegt ja nicht im Süden von Hamburg, sondern im Süden von Europa. Wie wird man denn in Madrid geboren, wenn man eigentlich die ganze Zeit in Hamburg aufgewachsen ist?
War
das im Urlaub?
Nee, meine Eltern haben tatsächlich eine Zeit lang da gelebt und
ja.
Dann bin ich da geboren. Ich wünschte, ihr könnt jetzt behaupten, ich sei dort auch irgendwie aufgewachsen oder so, aber ich war noch sehr, sehr klein, als wir zurück nach Hamburg gekommen
ja.
sind.
Ja, nichts Spanisches an dir. Oder gibt's irgendwie, weht so ein bisschen Spanien durch die Küche? Oder
nee, also ich kann tatsächlich, das muss ich jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Ich wollte gerade sagen, ich kann Spanisch sprechen.
Ja.
Das liegt aber nicht daran, dass ich da geboren bin, sondern nach dem Abitur war ich in Südamerika unterwegs und habe da Spanisch sprechen gelernt. Auch ziemlich gut. Aber auch mein Abitur ist inzwischen sehr lange her. Insofern weiß ich nicht, wie viel davon noch übrig ist von den Sprachkenntnissen.
Zieht's dich denn da häufiger hin oder warst du seitdem nie wieder in Madrid?
In Madrid doch, nicht sehr häufig.
Man will ja mal gucken, wo man so geboren
ist. Ja,
wurde
ja, total.
So.
Doch, ich war schon ab und zu mal wieder da. Jetzt wohnt eine sehr gute Freundin von mir in Madrid, die besuche ich jetzt. Also so eine kleine Verbindung habe ich schon immer noch, ja.
Ja. Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Aufgewachsen in den sehr schönen und wohlhabenden Elbvororten, das ist so meine Beobachtung. Würdest du dich als spießig bezeichnen?
Nee, würde ich nicht. Ich finde auch nicht alles spießig in den Elbvororten. Also ich bin großer Fan der Elbvororte, weil ich bin ja nicht per Zufall da wieder hingezogen mit meinen Kindern.
Ja.
Ich hatte wirklich eine ganz traumhafte Kindheit und bin da gerne aufgewachsen. Und die Elbvororte sind ja auch nicht alle gleich. Also es kommt ja auch, wenn du jetzt an sowas denkst wie Durchmischung oder so, oder wenn du sagst, die wohlhabenden Elbvororte, ja, im Vergleich, natürlich sind die Elbvororte wohlhabend, brauchen wir nicht drum rumreden, aber es gibt auch solche und solche Leute. Und da ist nicht alles spießig und langweilig.
Was ist denn an einer Kindheit schön? Also welche Maßstäbe setzt du da an und was genau ist dir da so in Erinnerung? War es eher die Schulzeit, war es die Eltern, waren es die Nachbarskinder oder also was bringst du damit sofort in Verbindung?
Vielleicht eine Mischung von allem. Also ich hatte wirklich eine sehr schöne Schulzeit auch. Grundschule und weiterführende Schule hat mir immer viel Spaß gemacht. Mitschülerinnen und Schüler, mit denen ich auch mit sehr vielen bis heute noch Kontakt habe. Aber ich glaube vor allen Dingen dieses Freisein als Kind, das habe ich damals natürlich für selbstverständlich angenommen. Aber ich habe ja jetzt lange auch in Berlin gelebt. Und mein ältestes Kind war 5, als wir nach Hamburg zurückgezogen sind. Und Berlin war für ihn schon anders. Und wenn ich mir jetzt meine Freunde in Berlin angucke, die noch immer mit Kindern in Mitte wohnen, da ist es nicht so einfach, alleine irgendwo hinzugehen als Kind. Oder natürlich ist der Schulweg machbar, alleine hin und zurück und zu Freunden. Alle wohnen um die Ecke, es ist alles niedrigschwellig. Das würde ich so rückblickend sagen, war schon ein großer Gewinn.
Hat sich denn seit deiner Kindheit da was verändert oder hast du das Gefühl, dass deine Kinder, dass deine Kinder so, das so ähnlich irgendwie empfinden?
Ja, ich glaube schon. Also es war ganz interessant. Also ich habe in Mitte wirklich sehr urban gelebt, große befahrene Straße, kunterbunt und das fand ich natürlich auch eine Zeit lang ganz hervorragend. Mit Kindern ändern sich einfach auch die Bedürfnisse. Und als wir nach Hamburg in den Westen zogen, sah mein Sohn mich irgendwann an nach den ersten Wochen und sagte, Mami, hier wohnen so wenig Menschen. Also ich glaube,
und er hat
das
die Sonne
schon
gesehen.
Ja, genau, auf einmal. Konnte wieder frei atmen. Nein, ja, also das ist, glaube ich, ein Privileg, über das ich mich freue, das auch meinen Kindern bieten zu können, ja.
Elton hat hier vor ein paar Wochen im Podcast gesagt, dass seine Kindheit nach Erde und Süße roch. Wie roch denn deine Kindheit?
Auf jeden Fall nach Gras. Ich habe sehr viel Zeit im Garten verbracht.
Können Schanzenkinder auch sagen.
Ja, okay. Nach grünem Rasengras, ja, okay. Um es genau zu sagen. Ja, Erde und Süßes. Ja, könnte ich mich auch mit identifizieren.
So?
Ja, finde ich schön. Mhm.
Ich habe ja gerade nach Spießigkeit gefragt. Das hast du natürlich sofort abgelehnt. Das habe ich ja erwartet. Aber inwiefern hat dich das denn trotzdem geprägt? Ist möglicherweise das Urvertrauen größer bei dir als bei anderen, als wenn man so in der rassigen Großstadt aufgewachsen ist?
Ich glaube, das kann man nicht daraus ableiten, dass das bei anderen deswegen nicht so ist. Das weiß ich nicht. Aber ich will es auch gar nicht vergleichen. Ich kann nur sagen, dass ich so groß geworden bin mit einem total großen Sicherheitsempfinden und sehr sorglos. Ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich kenne das ja, Spießigkeit oder die Frage nach den Konventionen und so weiter. Das hat man allerdings auch, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, nicht nur in den Hamburger Elbvororten, gibt es ja wahrscheinlich auch andere Viertel.
Wann hast du dich denn in deiner Kindheit, wann hast du da entdeckt, dass Hamburg noch viel größer ist als die Elbvororte und dass auf einmal die Häuser ganz anders sind und die Leute möglicherweise ganz anders? Kannst du dich da noch so dran erinnern, wo es dich mal in den Osten getrieben hat oder wo auch immer hin?
Ja, gute Frage. Ich muss gerade eher an die andere Grenze denken. Also ich dachte, glaube ich, als kleines Kind ganz, ganz lang, dass da so hinter Blankenese Richtung Rissenwedel, dass da irgendwie Schluss ist. Und ich hatte gar keine Vorstellung davon, was dahinter eigentlich kommt. Bis sich irgendwann mein Horizont erweitert hat und ich gemerkt habe, oh, das Land, ob jetzt nun da an der Stelle oder Schleswig-Holstein, wo auch immer, wie traumhaft das eigentlich ist und dass es da irgendwie auch noch weitergeht. Aber da war so, als ganz, ganz kleines Kind dachte ich wirklich, ah ja, da hinten ist ja dann Schluss. Und habe gar nicht so überlegt, ob da eigentlich vielleicht nochmal was kommt.
Ja. Gab es denn so Stadtteile, die dich irgendwie magisch angezogen haben? Vielleicht nicht mehr als Kind, sondern schon als Jugendliche, außer die Reeperbahn?
Gute Frage. Also ich habe sozusagen ein ganz großes Kapitel in meinem Leben in Hamburg verpasst, weil ich Abitur gemacht habe und mit 19 weggezogen bin aus Hamburg. Und ja, jetzt muss ich einmal rechnen, ich war 37, als ich wieder hergekommen bin. Deswegen, ich war zwar immer regelmäßig auch.
Aber so als Jugendliche, dann fährt man doch wahrscheinlich in die Shoppingcenter am Gänsemarkt.
Ja,
oder wie
natürlich,
immer.
Klar.
Solche Dinge, hatte das so eine Magie dann für dich?
Ja, das fand ich schon, das kam mir schon, ja, auf jeden Fall, kam mir schon aufregend vor. Und die Innenstadt und mit der S-Bahn dahin fahren und so. Mhm. Ja, klar, doch, da waren wir viel unterwegs.
Mhm. Aber sind dir dann auch mal so Abwegigkeiten der Großstadt entgegengekommen? Keine Ahnung, es ist dann ja Hip-Hop groß geworden, Straßen bzw. Hauswände wurden bemalt. Das hat es ja wahrscheinlich in den Elbvororten erstmal nicht gegeben.
Oh, doch, ja? Dunkel erinnere ich mich da an ein paar Geschichten. Es gab sogar, nein, ich weiß schon, was du meinst. Ja, man ist ja immer sozusagen, es gab dann immer so wie so zwei entferntere Punkte, einmal Altona Ottensen und dann ein bisschen weiter Innenstadt. Klar gab es dann irgendwie auch die Schanze und so, aber das waren immer so die beiden Anlaufpunkte. Ja, Logo, als Jugendliche waren wir jetzt ja auch nicht mehr die Wohlbehüteten, die irgendwie in den Elbvororten abhängen. Das ist ja irgendwie auch klar, da erstreckt sich dann doch schon aufs ganze Stadtgebiet.
Ja. Hat dich Berlin gut aufgenommen als Hamburgerin, die in den Elbvororten aufgewachsen ist? Also bist du sofort in Mitte gelandet oder wo wohnt man als Studentin?
Also ich muss dazu sagen, studiert habe ich nicht in Berlin. Ich bin erstmal nach Göttingen und habe da studiert.
Das ist ja dann erstmal ein bisschen erholsamer.
Ja, genau. Aber ich bin ein totales Großstadtkind. Ich habe gerade gesagt, ich hatte eine super Schulzeit. Die Studentenzeit wiederum, was ja bei den meisten Menschen so die Zeit ist, die man so glorifiziert und als ganz traumhaft in Erinnerung hat, das war bei mir zum Beispiel nicht so. Meine Studentenzeit, es war alles okay, aber ich war irgendwie...
War das so eher farblos oder auch ein Ärgernis, dass du unglücklich warst? Heimweh hattest?
Nee, Heimweh gar nicht. Ich liebe
Schönen
Hamburg.
Gruß an die Eltern.
Nein, aber auch jetzt bezogen auf die Stadt. Ich wollte ja raus aus Hamburg. Mir war Göttingen zu klein, farblos trifft es eigentlich ganz gut.
Mhm.
Mein Studium, die Leute. Göttingen ist sozusagen eine sehr polarisierte Stadt. Du hast die ganz Linken und dann hast du irgendwie so, da eben auch noch so Burschenschaften und so. Also es war schon jetzt nicht nur ein Schlag Mensch, sondern es gab schon verschiedene Richtungen, aber es war mir einfach zu klein und ich wollte unbedingt nach dem Grundstudium nach Berlin und da weiter studieren. Und dann trug es sich folgendermaßen zu. Ich weiß im Nachhinein gar nicht genau, was ich mir dabei gedacht hatte. Ich habe meine Wohnung gekündigt in Göttingen. Ich hatte nicht so viele Möbel als Studentin, die habe ich mir verkauft oder irgendwo untergestellt oder so. Und dann dachte ich, mein Hauptstudium, ja super, ich gehe jetzt nach Berlin. Habe mir schon eine Wohnung gesucht und war kurz davor, den Mietvertrag zu unterschreiben. Und dann bekam ich einen Brief der Uni. Mhm. Das war der HU und der FU. Ich glaube, bei den beiden hatte ich mich beworben. Und da hieß es, tut uns leid, aber Sie sind ja Studentin des Magisterstudiums. Der letzte Jahrgang sozusagen. Und durch die Umstellung auf Bachelor und Master können wir Sie im Hauptstudium nicht aufnehmen. Und dann stand ich da mit dieser Absage in Berlin. Oh Gott, musste ich wieder zurück nach Göttingen und mir dann da nochmal neu eine Wohnung suchen. Ja, das war alles so ein bisschen vermurkst und deshalb hatte ich dann ja so ein bisschen gebrochen da mit dieser Zeit sozusagen. Mhm. Aber es hatte letzten Endes ist alles gut ausgegangen. Ich hatte ein ganz tolles dann ein Erasmus-Jahr gemacht in Südfrankreich und habe nochmal mich darauf konzentriert, Französisch zu lernen. Also ich habe es dann auch für mich nutzen können. Aber ich will nur sagen, dass ich so mit den kleinen Städten, ich bin einfach ein Großstadtmensch und ich liebe das vielfältige Angebot und die Weitläufigkeit und viele Menschen. Und deshalb, weil du ursprünglich fragtest, ob Berlin mich gut aufgenommen hätte, nach dem Studium bin ich dann nach Berlin und dann hatte ich eine fulminante Zeit. Also Berlin hat mich sehr gut aufgenommen, ja.
Was war da anders? Also anders als in Göttingen kann ich mir einiges vorstellen, aber anders als in Hamburg?
Es ist sehr viel schnelllebiger. Also sowohl Hamburg als auch Göttingen haben viel mehr Konstanz. Weißt du, in Berlin, da habe ich wirklich mittendrin gewohnt und du stehst morgens auf und merkst, hä, gegenüber hat ein neues Café aufgemacht, habe ich gar nicht mitbekommen. 3 Wochen später, ah, das Café hat schon wieder zugemacht. Ach, aber jetzt ist nebenan ein Sushi-Laden und da ist ein Tattoo-Geschäft. Also es ist sozusagen so schnell und bunt und ein bisschen verrückt und das fand ich einfach immer sehr reizvoll.
Ist das jetzt ein endgültiger Abschied von Berlin? Also hast du damit quasi die heranwachsenden Studentenphase und jetzt dann in der mittelalten Phase, sage ich mal, abgeschlossen? Oder kannst du dir Berlin nochmal vorstellen?
Oh, das schmerzt mich jetzt, wenn ich das so sage, aber ja, ich glaube schon. Ja. Ich bin ja eine Zeit lang noch gependelt nach Berlin zum Arbeiten. Mhm. Da habe ich meine Familie schon in Hamburg gelebt und bin dann immer da hingefahren. Dadurch hatte ich das dann noch so ein bisschen länger aufrechterhalten, meine Bindung an Berlin. Berlin ist ja nicht aus der Welt, ja. Das ist.
Kommt drauf an, wann man da hinfährt mit dem Zug, ne?
Ja, aber also, genau,
wenn
das stimmt.
Wenn Baustelle wieder ist, dann wird es wieder schwieriger. Ja, dann ist es schon fast aus der Welt.
Ja, so kann es auch sehen. Nein, aber ich kann ja immer noch hin. Aber weil du fragtest, ich glaube, zum Wohnen. Nee, das könnte ich mir jetzt tatsächlich nicht mehr vorstellen, mit meinen Kindern da nochmal hinzugehen und da meinen Lebensmittelpunkt zu haben. Nee.
Was fehlt dir denn jetzt hier in Hamburg von Berlin? Also da hast du dich ja auch eingewöhnt, hast bestimmte möglicherweise Abläufe gehabt. Ist es irgendein Laden oder ein
Der
Theater?
Kurze Weg zur Arbeit. Ich habe 5 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren.
Im ZDF-Studio gewohnt? Nein.
Ja, fast nebenan. Nee, 5 Minuten, 10 Minuten vielleicht, ja.
Und es gab in Lockstedt hier keine Wohnung oder woran ist es
leider nicht? Naja, wobei ehrlich gesagt, also jetzt bei schlechtem Wetter oder im Winter bin ich nicht gefahren, aber Frühling, Sommer, ich habe ja im September angefangen beim NDR zu arbeiten, da bin ich am Anfang der ersten Woche noch mit dem Fahrrad gefahren. Es dauert dann so eine halbe Stunde ungefähr, Pi mal Daumen, und das war auch eine total schöne Strecke. Also durch den Volkspark durch, dann waren da immer irgendwelche HSV-Spieler, die da gerade irgendwie gespielt haben, was weiß ich nicht. Also es war irgendwie so, es war auch, kann ich jetzt gar nicht schlecht reden, mein Arbeitsweg, aber dauert einfach länger. Mhm. So, das vermisse ich schon ein bisschen. Gerade zu meinen Uhrzeiten, zu denen ich in Berlin gearbeitet habe, war es natürlich praktisch, dann nur so kurz zu brauchen.
Das war ja quasi mitten in der Nacht, dass du zur Arbeit gefahren bist.
Genau, also ich habe immer um 4 Uhr morgens angefangen. Ja.
Okay, heute darfst du länger schlafen. Ich sag mal, du bist Mutter und darfst dann trotzdem schon sehr früh raus, was für mich völlig unverständlich ist. Okay. 6, 7 Uhr nehme ich an.
Ja.
Aber empfindest du das gerade als Gewinn, einfach 3, 4 Stunden länger schlafen zu können?
Auf jeden Fall.
Das ist ja Wahnsinn.
Zu der Uhrzeit.
Das wäre ja so, als wenn ich bis 12 schlafen würde auf einmal.
Zählt jede Stunde. Ja, das ist schon, das macht sich körperlich schon bemerkbar. Klar, wenn du nicht mehr, es war einfach eigentlich so, nach so einer MoMA-Woche war ich wie gejetlaggt. So jede zweite Woche hatte ich freitags einen Jetlag eigentlich, weil du dich ja auch wieder dann zurückgewöhnen musst. Dann bist du Montag bis Freitag um 3 aufgestanden. Ich habe ja so azyklisch gelebt. Dann um 10 hatte ich Feierabend, gehe nach Hause und sehe, ach, die anderen Leute gehen gerade zur Arbeit hin. ich habe jetzt frei. Und dann bist du erstmal auch ein bisschen...
Und was macht man dann? Legt man sich dann hin?
Nee, das
oder?
Funktioniert
also da gibt es ja ganz viele Systeme, wie man auch das soziale Leben möglicherweise nicht völlig verabschiedet.
Ja, absolut. Also ich hatte einen Kollegen, der hat zum Beispiel tagsüber bewusst nicht geschlafen und ist um 7 ins Bett gegangen.
Ja.
Ich habe dann die Variante gewählt, am liebsten hätte ich mich sofort hingelegt, aber du bist dann noch ein bisschen einfach so aktiviert, dass du gar nicht zur Ruhe so schnell findest. Dann macht man so, das sind dann so Übersprungshandlungen, fängt man an, die Wohnung aufzuräumen. Also ich glaube, die ordentlichsten Wochen waren immer die, wenn ich gearbeitet habe. Eine Spülmaschine, noch mal eine Waschmaschine, die immer nur aufräumen. Und dann mittags merkte ich, oh, ich bin doch müde, ich wollte es mir nicht eingestehen. Dann mittags geschlafen. Und ehrlich gesagt, was das Leben mit Kindern angeht und das soziale Leben, war das Moment, dafür war es perfekt, weil ich dann nachmittags einfach dann frei hatte und mich um die Kinder kümmern konnte. Und solange die klein sind, ist es auch gut, dann gehst du abends mit denen gleichzeitig ins Bett. Da habe ich sozusagen nur die Morgende verpasst, aber das war auch okay.
Wenn Berlin abgeschlossen ist, ist Hamburg dann dein Altersruhesitz oder gibt es da noch irgendeine Stadt, wo du sagst, kann ich mir vorstellen? Oder vielleicht auch eine Region, gar keine Stadt?
Nee, im Moment nicht. Ich glaube, im Moment wird es immer noch bei Hamburg bleiben.
Gut, dann bleiben wir in Hamburg. Wir kommen aber zu den Fragen der anderen Leute und hören da jetzt mal rein.
Hallo, hier spricht Axel Schneider. Ich bin Theaterintendant in Hamburg und weiß, dass manchmal Theaterbilder einen das ganze Leben lang prägen können. Gibt es so einen ganz besonderen, impressiven Eindruck bei Ihnen?
Theaterbilder. Ich hoffe, er meint es im übertragenen Sinne und nicht unbedingt nur das Bühnenbild. Ja, gute Frage. Also ich glaube, meine prägendste Erinnerung ans Theater, aber ich weiß nicht, ob das dann zählt, ist meine eigene Theatererfahrung in der Schulzeit. Wir hatten ein Schulfach, das hieß Darstellendes Spiel.
Ja.
Und da haben wir, das war so in der Oberstufe, 11., 12., glaube ich, die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht inszeniert. Und da hatte ich eine der Hauptrollen tatsächlich. Und das fand ich ganz schön anspruchsvoll. Ich hatte eigentlich für eine andere Rolle.
Hört sich zunächst auch so an, ja.
Ja, nee, ist auch tatsächlich so, war ganz toll. Es war eine super Theatererfahrung. Ich hatte eigentlich, gebe ich zu, also vielleicht, ich glaube, Mackie Messer ist vielleicht noch Bertolt Brecht, Drei-Groschen-Oper, Mackie Messer, das Lied von Mackie Messer, das kennen bestimmt einige. Und es geht ja sozusagen um London und die Bettlerszene in London und den Umgang von Mackie Messer und seine heimliche Hochzeit mit Polly Peachum, der Tochter des Bettlerbosses. Und Mackie Messer verkehrt eben auch in den ganzen Etablissements und kennt die Prostituierten der Stadt. Und die Prostituierte, die Spelunken-Jenny, die fand ich irgendwie so spannend, dass ich die unbedingt spielen wollte. Und ich dachte, das ist ja wohl Theaterkunst per se, mal sowas ganz anderes zu spielen. Und dann habe ich für Jenny vorgesungen und vorgesprochen. Und dann guckte mich der Theaterleiter so an und sagte, könntest du vielleicht auch nochmal für Polly Peachum vorsingen und vorsprechen? Habe ich das gemacht. Und ich gebe zu, ich wollte Jenny spielen, weil ich dachte, sie sei eben so tolle Schauspielkunst. Und sie hat zwar eine wichtige Rolle, aber auch nicht ganz so viel Text zum Auswendiglernen. Und Polly Peachum hat sozusagen eine prominentere Rolle, kommt einfach viel mehr vor. Aber dachte ich, es ist bestimmt langweilig, also nicht so spannend. Und man muss eben auch richtig viel Text auswendig lernen. Habe ich da vorgesprochen. Letzten Endes habe ich Polly Peachum gespielt. Das hat auch geklappt mit dem Text auswendig lernen. Und im Nachhinein habe ich dann auch begriffen, dass es eigentlich eine viel spannendere Rolle war, weil es da eben auch um Wandelbarkeit geht und die ganz viele unterschiedliche Facetten bedienen muss sozusagen. Ja, ich sage das nur, weil das sozusagen eine Zeit war, wo ich auch die Liebe zum Theater, glaube ich, selber entdeckt habe. Ich habe danach nie wieder Theater gespielt, ich habe es nur konsumiert, aber ich fühle mich dem Beruf des Schauspielers und der Schauspielerin immer noch nah verbunden, zumindest wenn es um die Theaterbühne geht, ja.
Liebe Frau von Waldenfels, hier spricht Frederik Braun. Ich bin Mitbegründer und Geschäftsführer von Miniatur Wunderland und wüsste wahnsinnig gerne, welche Ausstellung bzw. welches Museum Sie zuletzt in Hamburg besucht haben.
So.
Ah, ich war zuletzt, bei der Schnellfragerunde hattest du mich vorhin gefragt, welches mein Lieblingspark ist. Da habe ich Jenischpark gesagt. Und was viele nicht wissen, dass es im Jenischpark ein ganz kleines, süßes Museum gibt, das Ernst-Barlach-Haus. Ich war da, glaube ich, 20 Jahre nicht gewesen und habe es mir neulich tatsächlich angeguckt. Da gab es eine tolle Ausstellung. Ich will immer Else Lasker Schüler sagen, aber das war eine deutsche Lyrikerin. Elfriede Lose-Wächtler, eine deutsche Malerin der Avantgarde, die auch zu Zeiten des Nationalsozialismus gewirkt hat oder eben auch nicht mehr gewirkt hat. Und das war eine sehr gut besprochene und gut besuchte Ausstellung, was mich total gefreut hat. Und das ist das Schöne am Jenischpark. Da kann man sozusagen einen tollen Spaziergang machen, auf die Elbe gucken. Und wenn man will, das mit ein bisschen Kultur verbinden. Und dann habe ich da so einen kleinen Schlenker gemacht und bin ins Ernst-Barlach-Haus gegangen. Also das war
sehr
mein letzter
Tipp.
Museumsbesuch. Ja.
Jetzt wissen wir ja alle, du bist keine Schauspielerin geworden, bist aber Moderatorin geworden. Wann hast du denn das erste Mal diese Option für dich überhaupt gesehen?
Ehrlich gesagt war ich das gar nicht selber. Für mich war relativ schnell klar, ich will in Anführungsstrichen, weil man es nicht sieht, was mit Medien machen. Das hat mich schon auch während des Studiums, ich habe alle meine Praktika sowohl bei der Zeitung als auch beim Fernsehen gemacht. Und dann habe ich ja volontiert, mein Redaktionsvolontariat gemacht bei N24, also jetzt Welt, früher N24. Und das ist das Tolle an so einem kleinen Nischensender, weil du eben sehr viel auch ausprobieren kannst und sehr viel beigebracht bekommst. Ich habe da als Redakteurin gearbeitet, habe die Stücke selber auch geschnitten, selber gesprochen. Wir hatten Sprechtraining, wir hatten immer mal wieder Trainings auch für vor der Kamera. Und dann ergeben sich manchmal so Zufälle. Ich weiß gar nicht genau, was da eigentlich los war. Irgendjemand hatte gekündigt oder wurde schwanger oder war krank oder ging weg. Ich weiß es nicht. Jedenfalls fragte mich der Chefredakteur irgendwann, Ariad, könntest du dir eigentlich auch vorstellen, vor der Kamera was zu machen? Und ich, ja, okay. Also meinte er, ja, könntest du auch vorstellen, hier mal eine Sendung zu moderieren? Mhm. Ja, ich glaube schon. War aber noch so ein bisschen zögerlich, weil das war eigentlich gar nicht ursprünglich mein Plan. Meinte, ja, okay, morgen geht's dann los. So ungefähr.
Aha.
Ja, so ein bisschen reingerutscht. Und nein, ich hatte schon dann auch noch mal ein Training und so weiter. Aber in meiner Erinnerung ging es einfach dann sehr, sehr schnell. Und dann habe ich das ausprobiert und bin da irgendwie hängen geblieben.
Bist da hängen geblieben.
Ja.
Jetzt bist du in Hamburg, beim Hamburg-Journal. Ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl, jetzt in die Heimat zu kommen und dort quasi die prägende Nachrichten, ich nenne es jetzt mal Show, weil es sind ja sehr viele bunte Sachen auch dabei, zu moderieren?
Ja, ist ganz anders. Ich glaube, der Hauptunterschied, abgesehen jetzt mal von der Uhrzeit, ist, dass ich thematisch viel näher dran bin an meiner eigenen Lebenswirklichkeit. Dass ich über die Dinge berichte, die mich selbst betreffen oder die mir im Alltag so begegnen. Das ist eben das Gute in diesem Fall an einer lokalen Berichterstattung, dass es eben Hamburg-Themen sind. Also ich habe wirklich oft auch schon im Studio gestanden und was anmoderiert und ein Stück mir angeguckt von den Kolleginnen und Kollegen und gedacht, gerade weil du sagst bunte Sachen, sowas wie Kulturtipps oder so, das sieht ja toll aus. Die Ausstellung muss ich mir wirklich selber auch angucken. Also das ist natürlich leichter, wenn es die Themen sind, die irgendwie 20 Meter weiter von dir entfernt stattfinden. Das war im Morgenmagazin mit der bundesweiten Berichterstattung ein bisschen anders, ja.
Wir hatten ja vorhin den Begriff spießig. Ich will jetzt den Begriff piefig mal reinbringen, weil wenn man beim ZDF im Hauptstadtstudio war, interessante Gäste da gehabt hat und so weiter, ist das doch möglicherweise die Einweihung eines Jugendzentrums in Eidelstedt dann doch eine andere Kategorie auch an Nachrichtenwert. Wie empfindest du das?
Das werde ich natürlich total oft gefragt, auch ob das jetzt in dem Sinne dann ein Rückschritt sei oder nicht langweilig oder so. Und das finde ich ehrlich gesagt total ungerecht, also nicht mir gegenüber, sondern der Sache gegenüber. Weil das Interesse an den Themen, die bei dir in deiner eigenen Stadt stattfinden, ist ja nicht nur bei mir ein anderes, sondern auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Da ist viel mehr Nähe, da ist viel mehr Identifikation und ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung und beides wird auch einem ganz anderen Anspruch gerecht. Ist ja auch klar. Ich meine, das MoMA ist jetzt ja auch nicht nur politisch gewesen. Das war ja, du sagtest gerade Show. Das hatte ja auch wie Show-Elemente. Da waren Bands, da waren Schriftsteller, Autoren, Musiker, Schauspieler. Deshalb finde ich, beides bedient sozusagen auch ein ganz anderes Bedürfnis im Publikum bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.
Ja, jetzt ist das ja ein Format, was es schon seit vielen Jahren gibt, möglicherweise auch gar nicht so viel Bewegung da drin hat, weil ich glaube, seit Anno Dutt dürfen Zuschauerinnen und Zuschauer das Wetter ansagen und so weiter. Empfindest du das trotzdem manchmal auch als langweilig, weil das alles schon so vorgegeben ist?
Vielleicht bin ich dafür auch noch nicht lang genug dabei.
Naja, man geht doch nicht da nach 3 Monaten hin und sagt, so machen wir jetzt mal alles anders. Das ist mir völlig klar.
Nein, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich bin ja auch damit groß geworden. Das lief ja bei uns zu Hause im Wohnzimmer schon bei meinen Eltern. Deshalb kenne ich es ja jetzt auch nicht erst seit einem halben Jahr, das Hamburg-Journal. Nee, ich... Für mich ist das immer noch mein neues Format ein bisschen, auch wenn ich mich da sehr schnell reingefunden habe und sehr schnell fand, dass es so normal ist, da zu arbeiten, was ich durchaus positiv meine, weil es einfach so sich so familiär gleich anfühlte.
Ist es denn trotzdem nochmal ein ganz anderes, also du bist ja früher auch mit dem Fahrrad nach Hause gefahren von der Arbeit, aber ist dieser Heimataspekt nochmal ein besonderer? Und weil du auch eben als Kind schon das Hamburg-Journal gesehen hast, ist das so in den ersten Tagen und Wochen vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Gänsehaut gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, total. Und ich habe auch das Gefühl, erstaunlicherweise, dass in Berlin war sozusagen meine Anonymität größer, obwohl es eine höhere Reichweite hatte, das Format vorher mit dem MoMA. Aber hier in Hamburg bin ich sozusagen irgendwie präsenter, glaube ich. Und erstaunlicherweise, das hätte ich nicht gedacht, ich dachte immer eher, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber ich sag mal, die Generation der Eltern meiner Freunde sind, dass die dann vielleicht als Rückmeldung geben, ach, wie schön, ich habe gehört, Harriet kommt nach Hamburg zurück, geht zum NDR, sowas gab's auch. Ja. Aber ganz viele in meinem Alter sagen, ich habe dich gerade gesehen, also Leute, mit denen ich gar nichts mehr zu tun hatte, ja, kriege ich Nachrichten. Das war so nett und sympathisch, hat mich so gefreut. Ja, wir gucken das jetzt immer auch mit unseren Kindern abends zusammen oder irgendwie so. Also es ist nicht nur Ü70, sondern vielleicht auch das ist meine Generation.
Versuchen die Leute trotzdem irgendwie beim Wochenmarkt oder über den Gartenzaun ein bisschen Einfluss auf die Sendung zu nehmen und zu sagen, ja, macht viel zu wenig das und macht viel zu viel das oder wie auch immer? Oder wie sind da so die, wie kann ich mir die Reaktionen da vorstellen?
Ja, ein bisschen. Ich kriege schon auch manchmal so Anfragen, oh, könntest du nicht mal, könntet ihr nicht mal hier, das ist doch toll und so ein wichtiges Thema und so. Ja, das gibt's schon, das gab's vorher aber ehrlich gesagt auch. Ich glaube, das hat jeder und das ist, glaube ich, irgendwie normal. Aber die Reaktionen insgesamt sind durchweg positiv und das wird richtig geliebt hier, das Format in Hamburg. Und das finde ich irgendwie auch schön.
Wie sieht denn so ein Hamburg-Journal-Tag aus? Also als Zuschauer geht man davon aus, dass du vielleicht irgendwann am späten Nachmittag dahin fährst, die Haare sind schon gewaschen und dann geht's eine halbe Stunde später vor die Kamera. So ganz ist das mutmaßlich.
Nein, also
und wie viel redaktionelle Arbeit machst du eigentlich? Schreibst du deine Moderation selbst?
Ja, wir sind ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen Sprechern und Moderatoren. Und bei der Tagesschau zum Beispiel arbeiten Sprecher. Das heißt, die schreiben ihre Texte nicht selbst, sondern bekommen die vorgelegt quasi von der Redaktion. Aber wir Moderatoren schreiben selber, was ich eben auch als großen, mit am wichtigsten Teil meiner Arbeit verstehe, was mir auch Spaß macht, weil ich gerne schreibe. Das heißt, ich komme dahin, dann haben wir eine kleine Konferenz und besprechen die Themen und die Reihenfolge der Themen. Wir beschäftigen uns viel mit den sogenannten Hintersetzern, also den Bildern, die man hinter dem Moderator, der Moderatorin sieht, während man seinen Text vorliest, dass das alles zusammenpasst, was sind die besten Bilder. Ich gucke mir die Stücke an, ich spreche mit den Autoren der Stücke. Also da hängt schon viel mehr Arbeit dran, als einfach sich mal kurz in die Maske zu setzen, schwinken zu lassen und 5 Texte vorzulesen. Das, so ist es nicht. Deshalb komme ich auch nicht erst am Nachmittag, sondern schon deutlich vorher. Ja, und dann, aber nach der Sendung ist dann auch schnell Feierabend.
Da gibt's dann keine Sitzung mehr und dann geht man das nochmal durch. Das macht man am nächsten Morgen. So, wir besprechen jetzt unsere weitere Rubrik, nämlich Wissenswertes und jetzt kommst du. Ein paar Fakten über Hamburg. Die Anzahl der in Hamburg gehaltenen Katzen ist seit dem Jahr 2000 um 131% gestiegen. Welches Haustier hast du dir als Kind sehnlichst gewünscht? Oder habt ihr auch welche gehabt?
Auf gar keinen Fall eine Katze, auch nach wie vor nicht. Aber
warum nicht eigentlich? Also naja, ich habe eine Katzenhaarallergie. Ich wehre mich körperlich schon
okay,
dagegen.
Okay, damit den Joker kann ich leider nicht ziehen.
Also du findest Katzen irgendwie ganz doof?
Nein, es gibt doch Katzen- oder Hundemenschen.
Ja.
Mehr gibt's ja eigentlich nicht. Nö. Und wenn, dann bin ich ein Hundemensch, aber ich hatte auch nie einen Hund. Ich habe dann wahrscheinlich wie jedes kleine Kind mal gesagt, oh Mami, ich hätte so gern einen Hund. Aber so richtig ernst habe ich das nicht gemeint. Ich hatte ein Meerschweinchen.
Mhm. Das ist immer so ein Kompromiss, ne? Das
ja,
macht
vielleicht
nicht so viel Arbeit,
ja,
irgendwie,
genau.
Aber das Kind hat irgendjemand, mit dem es sprechen kann.
Genau. Naja, nicht nur das, ist ja nicht nur ein Spielfaktor, sondern schon auch irgendwas, worum es sich kümmern muss.
Mhm.
Also das war schon so, ich habe dann halt auch diesen Stall sauber gemacht und musste mich auch um dieses Essen, Trinken und so weiter. Also es war jetzt nicht nur nicht nur ein Spaß.
Wie alt werden denn Meerschweinchen? Also bei Haustieren ist es ja so, also viele Kinder, auch ich, sind das erste Mal mit dem Tod in Berührung gekommen, tatsächlich durch Haustiere.
Ja, das stimmt. Das war bei mir auch so. Mein Meerschweinchen ist gestorben, als wir gerade im Urlaub waren.
Ah.
Ja, das war...
Okay, ist aber auch gemein, 3 Wochen ohne Futter.
Nee, wir hatten schon jemanden, der sich darum kümmert, daran lag es nicht. Dann kam ich wieder und dann war es nicht mehr da, das weiß ich noch. Da war ich richtig, das war auch so meine erste Erfahrung.
Gab es
da
eine anständige Beerdigung? Irgendwie mit einem kleinen Stein und so?
Ja, das gab es alles, um so auch einmal Abschied so zu zelebrieren und das auch so ein bisschen zu üben sozusagen. Aber was ganz schön war, ich hatte vorher mein Meerschweinchen mit dem Meerschweinchen einer Freundin zusammengetan und dann gab es auch Meerschweinchen-Babys.
Ach, toll.
Ja.
Okay.
Haben wir auch richtig, hat sie angerufen, das war an Ostern, da sind Meerschweinchen-Babys geschlüpft, am Ostersonntag, weiß ich noch. Mhm. Rief meine Freundin mich morgens an und meinte, ich glaube, es geht los. Und dann sind wir da schnell hin und dann kamen da halt 2 kleine Meerschweinchen-Babys raus.
Und dann hattest du wieder eins.
Nee, die haben dann andere Freunde wiederum bekommen.
Okay. Na gut. So, wir kommen zu der nächsten Sache. Im 19. Jahrhundert wurde in Hamburg der Adventskranz erfunden. Die Idee geht auf den Theologen und Gründer vom Rauen Haus, Johann Hinrich Wichern, zurück. Mit einem Wagenrad voller Kerzen wollte er den Kindern im Rauen Haus veranschaulichen, wie viele Tage es noch bis Weihnachten sind. Heutzutage schmücken den Kranz allerdings nur noch 4 Kerzen. Wie wichtig sind dir denn Traditionen?
Oh, da erwischst du mich jetzt. Also, was an Adventskranz angeht, bisher dachte ich sehr wichtig. Ja. Bei mir kommen zum Beispiel nur rote Kerzen an Tannenbaum und keine Experimente mit anderen
Farben. Darf dein Mann da auch noch mitreden oder hat der einen
auf
eigenen?
Auf gar keinen Fall. Ja. Nee, rote Kugeln und weiße Kerzen, so rum, um
ganz nicht
korrekt zu sein. Okay. Aber der Adventskranz, und jetzt habe ich gedacht, oh, dieser Adventskranz, erstens ist unser Esstisch nicht so riesig, dass du da auch noch so einen riesen Adventskranz irgendwie, und dann habe ich überlegt, was mache ich? Gibt es ja alle Möglichkeiten, unter die Decke hängen oder so und so weiter. Wir hatten letztes Weihnachten keinen Adventskranz.
Was?
Ja, so viel zu, mir sind Traditionen sehr wichtig, sondern ich habe mich entschieden, also wir hatten 4 Kerzen, um das schon ganz korrekt zu zelebrieren, jeden Sonntag eine Kerze dazu, aber ohne Kranz. Das war einfach so ein kleines Holztablett mit so magnetischen Kerzenhaltern und da steckten so 4 Weihnachtskerzen drin.
War das jetzt eine Sparmaßnahme oder war das einfach, weil du keine Zeit hattest?
Nee, oh, die Zeit, die ich in diese Gedanken verschwendet habe, da hätte ich 10 Kränze selber binden können. Mhm. Es war schon ein großes Thema bei uns. Nee, es war Platz und es war die, mit der ist sofort trocken und dann spielen die Kinder gleichzeitig Fußball und dann brennt es und irgendwie wollte ich dann auch tatsächlich mal was Neues ausprobieren und es hat gut geklappt. Wurde sogar akzeptiert zu Hause.
Wir kommen zum nächsten Fakt. Das kommunale Wohnungsunternehmen Saga verwaltet in Hamburg rund 140.000 Wohnungen. Davon wird im Schnitt nur etwa alle 20 Jahre eine Wohnung frei. Von welchen Dingen kannst du dich nur schwer trennen?
Ich kann mich per se ganz gut trennen von Dingen. Also ich bin niemand, der viel hortet oder lange aufbewahrt und ewig im Keller irgendwie Sachen verstaut und so, was meine eigenen Sachen angeht. Jetzt fängt so ein bisschen an, dass ich denke, oh, dieses Bild, was die Kinder gemalt haben, ist so süß. Wollen wir es wirklich wegschmeißen? Und nach dem 300. Bild, ja, okay, wir können vielleicht auch nicht alle aufbewahren. Mhm. So ein bisschen. Aber eben per se, ich kann mich eher, bin ich Typ, kann mich gut trennen von Dingen.
Mhm. Du bringst ja den Hamburgerinnen und Hamburgern vorzugsweise gute Nachrichten bei. Deine älteste Tochter geht schon zur Schule. Wie gehst du denn mit ihr und Nachrichten um?
Sohn? Ich habe hab 2 Söhne, ja.
Ja, entschuldige.
Gute Frage. Also der kommt natürlich immer öfter jetzt und fragt, was ist da und wie läuft das und was war als beim Ausbruch beim Ukraine-Krieg zum Beispiel, hat er zum ersten Mal richtig mitbekommen, dass da irgendwas im Gange ist und wollte das dann wissen und wie läuft das dann mit dem Krieg und so. Ich versuche dem das immer zu erklären, ohne Angst zu machen. Aber ich finde, ja, ich meine, der ist ein Grundschulkind, die können schon wissen, was los ist. Und wenn auch Wahlen bei uns in Deutschland oder in Hamburg sind, was dann passiert und was da auf dem Spiel steht sozusagen und wofür demonstriert wird, der kriegt ja mit, wenn Leute auf der Straße sind. Das finde ich wichtig, denen das zu erklären. Aber natürlich kindgerecht.
Mhm. Dass du, ich sag mal, ein großes Allgemeinwissen hast bei deinem Job, weil du einfach ganz viel mitbekommst und vor allen Dingen die Nachrichtenlage auch immer gut einschätzen kannst, weil auch das zu deinem täglich Brot gehört, ist klar. Gibt es denn so Nachrichten in bestimmten Fächern oder Bereichen, die dich besonders interessieren, die uns vielleicht möglicherweise überraschen würden? Also ich finde zum Beispiel immer total spannend die Nobelpreisträger. Also ich lese dann immer gleich schon mal ein bisschen mehr, wenn dann die bekannt gegeben werden. Ich finde das total spannend.
Ah, okay. Ich dachte, du meinst jetzt, also deine Frage wäre, wo es mir sozusagen extra schwer fällt, weil das mir so ein fachfremdes Gebiet ist.
Nee, gar nicht,
ist,
ganz im Gegenteil, sondern
so,
einfach,
okay,
wo du dich dann für, fast nerdig für interessierst. Also so Naturwissenschaften und so finde ich immer noch total spannend, obwohl ich in meinem Tagesablauf damit nichts mehr zu tun habe.
Ja, geht mir ähnlich. Das finde ich auch total spannend. Vielleicht, weil es einem so fremd ist. Weißt du, was ich meine? Es gibt aber andererseits auch Themen, zum Beispiel bei der Euro-Krise. Das habe ich bis heute eigentlich gar nicht so richtig begriffen, wenn ich ehrlich bin, weil es so komplex und so fern von meinen sonstigen Interessensgebieten ist. Da muss man sich dann echt ein bisschen auch reinfuchsen. Oder jetzt mit dem Wechsel nach Hamburg, HSV und St. Pauli, ich gebe es zu, Fußball, ja, ich bin so ein typischer Mitläufer, WM super, EM super, Bundesliga, was da nochmal los? Ah ja, okay, und dann hört es auch schon auf. Also da muss ich dann schon auch mal ein bisschen so wirklich arbeiten und mir das
Gibt's
alles dann
Sportarten,
so
Sportarten, wo du sagst, ja, da bin ich eher näher dran? Tennis oder was?
Tennis
wofür
ich
interessiert
super.
Man sich im Hamburger Westen?
Ja, nee, ist ja gar nicht unbedingt was damit zu tun, aber Tennis finde ich schon interessant auch, klar. Olympia fand ich alles total toll, auch so richtig, das findest du vielleicht zum Beispiel nerdig, diese ganzen Bodentouren-Geschichten bei Olympia, könnte ich mir stundenlang angucken.
Ja,
ja, das finde ich richtig toll. Das sieht so
das
super
ich gar
aus.
Nicht nerdig.
Oder
Nö.
Zum Beispiel, was ich richtig faszinierend fand, Synchronschwimmen.
Oh, ja gut, nee, da bin ich raus.
Also das finde ich,
ja,
ja, ich finde es aber auch eher so gar nicht, dass ich es alles nur toll finde, sondern ich finde es eher faszinierend, dass es so einen Sport gibt und dass Leute das machen und welche Nationen da auch stark sind, wo das anscheinend gut gefördert wird oder wo es eine große Nachfrage und viele Talente gibt.
Ja.
Das finde ich irgendwie interessant. Das sind eben Sachen, die man sonst nie sieht.
Was war denn persönlich dein größter sportlicher Erfolg? Wie bei fast allen die Bundesjugendspiele oder hast du dich sonst wo noch hervorgetan?
Ja, habe ich durchaus. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich war Marathonläuferin. Ja.
Okay.
Guck mal, kann ich dich sogar heute mal überraschen.
Ja.
Ich bin tatsächlich durch die Familie meines Mannes oder durch meinen Mann, der eben auch Läufer war, jetzt nicht mehr so, an diesen Sport rangekommen und bin da ein bisschen auf den Zug mit aufgesprungen und fand das eine Zeit lang auch wirklich total toll. Da bin ich einfach viel, viel gelaufen und dann haben wir auch uns angemeldet. Bin ich in Hamburg, war mein erster. Tolle, gar nicht so einfache Strecke. Berlin ist deutlich flacher. Da macht ja wirklich jeder Millimeter Höhenunterschied schon was aus. Ich glaube, bei Kilometer 7 hatte ich hier am Fischmarkt schon irgendwie Seitenstiche in Hamburg. Hab trotzdem das alles durchgezogen und einigermaßen überstanden. Und in Paris bin ich gelaufen. Ja.
Oh, das ist aber schön, oder?
Und in Rom. Das waren so meine drei Erfolge, die ich hatte. Und davon zähle ich bis heute. Es ist 10 Jahre her,
ja,
aber ich kann es immer noch
davon
erzählen.
Unbedingt.
Es steht noch, ja. Es steht nicht mehr auf der To-Do-List, sondern ist abgehakt.
Ja.
Ja, also laufen tue ich heutzutage nicht mehr, aber immerhin, das war so der größte Erfolg.
Aber es gibt ja trotzdem noch sehr viele Dinge zu lernen. Was wäre denn etwas, was dich so interessieren würde, wo du aber sagst, na, wahrscheinlich, also bei mir ist Klavierspielen, ich weiß, das werde ich nicht mehr lernen, ich finde es aber trotzdem total faszinierend.
Ich habe früher Klavier gespielt das ist mein nächstes To-Do, ich kann es wirklich gar nicht mehr. Wenn ich Sachen lange nicht mache, ich habe das Gefühl, ich verlerne so viel irgendwie, wie mit Fremdsprachen. 5 Jahre nicht gesprochen und dann fange ich wieder bei Null an. Mein nächstes To-Do ist tatsächlich wieder Klavier spielen. Ich finde es so schön und ich bewundere Leute, die das dann immer so noch können. Auch wenn sie das lange nicht gemacht haben, setzen sie sich einmal wieder ran und können noch spielen. Ja, das fände ich, glaube ich, irgendwie schön. Ich habe auch leider kein Klavier. Deshalb müsste ich da erstmal ansetzen, vielleicht.
Aber da gibt es ja in den Elbvororten, kann man ja beim Nachbarn klingeln. Da ist ja eine relativ sichere Nummer,
ja,
oder?
Freuen die sich wahrscheinlich. Und dann kann man da ein bisschen rumklimpern.
Ja, genau. Wir haben ja schon gesagt, du bist zweifache Mutter. Gibt's etwas, was dir besonders fehlt, seitdem du Mutter bist? Also natürlich hat sich das Leben geändert und in erster Linie ist das erstmal schön. Da gehe ich mal fest von aus. Aber trotzdem etwas, was du einfach, weil du jetzt auch in einem Alter bist, was du einfach nicht mehr machen kannst.
Spontanität. Das ist, glaube ich, das, was mir fehlt, einfach sagen zu können, ah, guck mal, heute scheint die Sonne, ich gehe jetzt raus und mache mir einen schönen Tag, abgesehen jetzt mal von der Arbeit oder von sonstigen Verpflichtungen, dass man nicht mehr so spontan und flexibel ist, das ist, glaube ich, das, was für mich die größte Veränderung damit auch war.
Wie entspannst du, wenn du ganz alleine Harriet bist, ohne Kinder, ohne Arbeit, ohne Mann, einfach mal, gibt es solche Tage überhaupt?
Oh, das letzte Mal 1900. oh Gott, ich weiß es nicht. Es klingt so stumpf, ne? Aber ich liebe schon auch, mich einfach berieseln zu lassen. Ich bin zum Beispiel ein totaler Sepper. Die meisten sagen ja, ich habe gar keinen Fernseher mehr und ich gucke gar kein Fernsehen. Also ich habe einen Fernseher und zwar auch einen großen Fernseher und ich liebe es auch mal einfach so rumzuseppen. Und
die meisten haben ja dafür Netflix, die gucken dann immer die Vorschauen an, diese 45-Sekunden-Dinger, sitzen eine Stunde davor und können sich dann nicht entscheiden und machen das Ding dann wieder aus. Höre ich immer häufiger aus meinem Bekanntenkreis.
Ja, habe ich. Ich bin auch ein bisschen so. Also ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, ich gucke gar keine
Aber
Serie
zur Zeit.
Aber
gibt es denn so Fernsehrituale? Also Tatort klassischerweise?
Gucke ich ganz gerne, bin ich aber auch die Einzige bei mir zu Hause, deshalb findet es nicht so häufig statt, wie ich gerne wollte.
Ja.
Und ich gehöre auch zu den Tatort, ja super, endlich wieder Tatort, ich mache an, gucke es und dann merke ich, ist gar nicht so gut. Ja, gucke ich noch mal ein bisschen weiter. Mhm. Und eine Viertelstunde vor Schluss, ja, kann ich jetzt eigentlich auch ausmachen. Mhm. Also so. Aber irgendwie finde ich das, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie trotzdem gerne. Oder? Also man muss ja auch nicht
Sachen... Gibt es denn andere Sendungen, keine Ahnung, Dschungelcamp oder so, was man wirklich nur zur Ablenkung guckt?
Ich gucke das alles eigentlich nur zur Ablenkung. Also Dschungelcamp jetzt nicht, aber auch so Talkshows und so. Ich sitze da jetzt nicht also klar will ich auch hören, was die sagen und ein bisschen was Informatives kommt ja schon auch rüber. Aber auch Talkshows empfinde ich ein bisschen manchmal so als Entertainment, wenn man sich über die Leute dann aufregen kann, was die wieder alles sagen und nicht sagen und wie sie wieder gucken und so. Ich bleibe selten richtig lang am Ball und gucke mir wirklich von vorne bis hinten was an, sondern bin dann auch schnell, ja okay, jetzt weiß ich ja, worum es geht, zack, wieder was anderes, zack, wieder was anderes. Mhm. Und dann gibt's manchmal so ganz, ganz, ich weiß gar nicht, welche Sender das sind, so... Wie heißen die denn nochmal? Diese ganz Spartensender von RTL und so, wo so dann Uraltfolgen von Columbo laufen aus den 80ern und so. Mhm. Sowas ziehe ich mir dann zum Beispiel auch rein. Mhm. Gucke ich dann einfach, finde es herrlich, weil es so richtig alt ist.
Wenn du so wechselhaft in deinem eigenen Fernsehkonsum bist, ist es dann so, dass du dich jetzt schon damit abfinden könntest, das Hamburg-Journal die nächsten 20 Jahre zu machen? Oder kriege ich jetzt quasi so eine Politikerin-Antwort und sagst, nö, das ist alles super, ich möchte nichts anderes? Also was würde dich denn noch interessieren, so an Themen? Oder
du meinst,
sollst ja
niemand
eine Sendung
machen?
Wegnehmen, genau.
Ja, das ist ja ein Riesenunterschied, wie man konsumiert und was man selber produziert. Was ich mir schon gut vorstellen könnte, aber schließt sich ja gar nicht aus, ich vermisse manchmal so längere Gespräche. Dafür ist natürlich kein Sendeplatz in diesem Format, was ich jetzt mache. Sowas wie hier. Ich komme jetzt übrigens wöchentlich, Lars.
Sehr gut.
das vermisse ich ein bisschen. Sowas Talkiges, ob jetzt Fernsehen oder ich habe ja auch mal wieder mit so Podcast-Projekten geliebäugelt. Das finde ich irgendwie spannend. Ich liebe einfach, mit Menschen zusammenzukommen und habe immer gerne schon auch unterschiedliche Menschen vor mir gehabt und mich mit denen unterhalten. Und bin grundsätzlich auch eher gerne die Fragen stellt, als die Fragen beantwortet. Also wenn ich nächste Woche hier bin, frage ich dich dann.
Ja, dann, wir können ja immer abwechseln am besten. Das ist ja so. Jetzt mal Marathon, dann Fernsehberieselung. Gibt es denn auch so praktische Geschichten, die du gut kannst oder die du verfolgst? Also, weil ich bin jetzt kein Vater, aber was für mich der Horror wäre, wäre Basteln mit Kindern. Bist du handwerklich oder basteltechnisch geschickt?
Ehrlich gesagt, gar nicht.
Ja.
Also ich
male immer noch wie ein Vierjähriger.
Ich habe Minustalent beim Malen, wirklich. Also es geht gar nicht. Meine Kinder können es erstaunlich gut. Und ich frage immer, woher die das haben. Die haben noch nicht rausgefunden, dass ich es eigentlich gar nicht so gut kann. Ich mache das trotzdem viel mit denen. So, ich will denen das irgendwie anbieten und so. Aber mein älterer Sohn hat mich bei weitem schon längst überholt mit seinen fast 8 Jahren. Mal besser als ich. Nee, gar nicht. Ich bin auch gar nicht begabt so. Was ich zum Beispiel, meistens mag man ja die Sachen, die man nicht kann, mag man ja auch nicht. Es gibt eine Sache, die ich nicht kann, aber die ich trotzdem total toll finde. Gartenarbeit. Ich habe gar keine Ahnung davon. Also ich bin wirklich so ein richtiges Greenhorn. Muss dann immer lesen, okay, jetzt ist die um die Jahreszeit, was muss ich jetzt nochmal machen und wie sieht das aus? Ich habe jetzt auch mir so eine App geholt, da kann ich dann einfach so ein Foto machen, dann sagt mir das,
welche Pflanze und
welche
was
Pflanze
damit gemacht
und welche Krankheit die Pflanze vielleicht auch hat und wie man sie pflegt und was man machen muss und wann man sie schneiden muss und so. Also ich versuche mir ein bisschen Nachhilfe zu holen und ich finde es richtig herrlich. Wir haben nur ein ganz, ganz kleinen Garten, aber immerhin so ein paar Pflänzchen habe ich da und kann irgendwie einmal rausgehen und frische Luft schnappen. Und das hat für mich was von Meditieren. Das sind die Momente, wo ich dann auch nicht aufs Handy gucke und nicht irgendwie mal ganz kurz hier fünf Minuten so, sondern dass du irgendwie liegt dann irgendwie drin rum.
Das so vergesse ich dann auch. Rumpuddeln sozusagen.
Ja,
also dann
genau.
Auch die Zeit und die Umgebung
vergisst. Ja, genau, richtig.
Vergisst.
Obwohl ich eben keine... Ja, man sieht beim Garten jetzt nicht an, dass ich da besonders gerne Zeit verbringe, gebe ich zu. Aber ich tue es trotzdem, ja.
Es kommen jetzt noch zwei Fragen und dann sind wir schon durch hier. Das ging ratzi-fatzi. Die beiden Fragen sind immer die gleichen für unsere Gäste. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
5 Jahre ist ja nicht so ein Riesenzeithorizont. Deshalb auf jeden Fall, in 5 Jahren bin ich immer noch beim Hamburg-Journal und vielleicht habe ich ein paar Projekte so außenrum noch. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und hoffentlich wieder mehr tätig auch in irgendetwas Ehrenamtlichem. Das fällt bei mir zurzeit hinten über. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Jetzt gerade ist dafür nicht so die Kapazität da, aber dann möchte ich da wieder ran.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Hamburg in 5 Jahren hoffentlich mit ein bisschen mehr Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum, hoffentlich mit ein paar weniger Autos und hoffentlich mit genauso vielen schönen Bötchen auf Elbe und Alster wie bisher.
Das war eine schöne Stunde, Harriet von Waldenfels. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass du die Stunde genommen hast. Viel Spaß beim Hamburg-Journal und alles Gute für den Rest des Lebens. Ach nee, wir sehen uns ja nächste Woche wieder.
Ja, ja, genau, zum Umgekehrten.
Okay, dann bis nächste Woche.
Ja. Ahoi. Vielen Dank für die Einladung, danke.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.